deutlich produktiver ist, als wenn man so einen gemeinschaftlichen Plan hat. Also das glaube ich funktioniert nicht, weil man da einfach dieses Spielraum hat.
Aber schau mal wie.
In der Demokratie kann ja also die Wählerschaft über die Güterversorgung entscheiden.
Ja, wenn mehr Güter produziert werden, heißt das scheinbar noch nicht, dass sie überall auch mehr ankommen.
Das braucht man umverteilt. Richtig. Also das hängt ja in der Demokratie aktiv von den Wählern ab.
Aber schau doch mal nochmal zu deinem Beispiel aus der Wirtschaft, wo man den Erfolg des Unternehmens nicht dauerhaft planen kann, hast du ausgeführt. Ja? Man kann nicht auf ewig den Produktivitätsvorsprung behalten. Ob das planbar ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es wäre doch auch sehr unvernünftig. Ich will dir sagen, das ist ein unvernünftiges Prinzip, Produktivitätsvorsprung für ein Unternehmen als Ziel auszugeben. Ja, warum eigentlich? Damit sein Extravorteil am Markt zu einem Nachteil aller anderen umgemünzt werden kann. Das ist dasselbe wie gesellschaftliche Arbeitszeit und Aufwand zu vergeuden, dadurch, dass einer sich in den Besitz bringt. Zügel deine Ungeduld noch einen Moment, dann kannst du mir widersprechen. Ich merke, dass du auf dem Sprung bist, aber hör mal kurz zu. Ja? Dadurch, dass einer im Besitz einer Supertechnologie ist, von der er andere unbedingt abschneiden will, ist die Folge und soll die Folge sein, dass andere mit ihren Arbeitsmühen, ihren Produkten aus dem Markt herausgeworfen werden. Für die Leute, die dort gearbeitet haben, war jeder Arbeitsaufwand vergebliche Liebesmühe. Das ist dasselbe wie Verschwendung von Zeit, Kraft, Material. Also was schier Unvernünftiges, für den Profit aber Sachgerechtes. Ja, sowas lehne ich ab, weil es für jede Art von Versorgung der Menschen ein Hohn ist.
Nee, das stimmt. Also das ist also schrecklich. Also weil, wie gesagt, also
das heißt aber Konkurrenz heißt es dann, ist ein Widerspruch zur Vernunft. Bei euch ist ja gerade dazu gekommen, dass ihr sagt, Konkurrenz bringt die Foto viel mehr vernünftige Produkte aus. Das haben wir
Ein schreckliches Problem, nehmen wir an, BMW hat eine bessere Maschine entwickelt und kann jetzt viel toller oder schnell günstiger und als die Autos produzieren. Aber das ist ja auch genau der Antrieb. Und die Krux an der Sache ist, wenn wir wenn wir sagen, naja, wir verteilen es dann gleich, dann hat BMW nicht den Antrieb. Und der Antrieb auf lange Sicht für Produktivitätssteigerung ist eine technische Vorstellung. Und das ist, nein, aber das ist eben
genau der Antrieb.
Doch,
damit wir
einen hohen
Wohlstand haben.
Richtig. Und so ist der hohe Wohlstand. Wenn der Wohlstand ausreicht, muss der Wohlstand auch nicht steigen, weil es jetzt ausreichend ist.
Richtig. Richtig, da muss ich mal jetzt den Beitrag davon links unterstützen.
Ich möchte möglichst hohen Anteil an den Ressourcen haben.
Ja gut, dann gibt sich einfach der Vorübergehend damit zufrieden, dass es ausreichend ist und der Fortschritt kommt dann etwas langsamer.
Nein, er kommt gar nicht, weil ich mich nicht zufrieden gebe. Ich möchte eben mehr haben.
Genau, das ist ein sehr negatives Menschenbild, dass die Menschen nur etwas tun, wenn sie einen Anreiz haben.
Natürlich.
Vielleicht gibt es auch Leute, die an Wissenschaft begeistert sind.
Ja, die tun ja eher mehr, was nutzen dabei.
Das ist eine
Also nochmal, ist zwar schon gesagt worden, aber das versuche ich jetzt auch nochmal.
Ja, es ist alles gesagt, aber noch nicht von allen. Mach mal.
Die Arbeit nicht gezielt auf ein Ziel vor, sondern genau dort macht man das eben so, dass man den perfekte Bedingungen schafft, den ihre Fußballfelder hinfällt und alles mögliche, so Riesenanlagen. Und die sollen dann, haben dann zwar ihre
Projekte.
Und dürften dann vor sich hin arbeiten.
Nö, selbst die Grundlagenforschung sind letztendlich in meinen Augen immer nur legitimiert.
Ich halte es für völlig verrückt, einen Zweck zu verfolgen des Immermehrs. Immer mehr und immer mehr. Jetzt wenn ich mir irgendeine Sache vornehme, dann sage ich, meinetwegen Bier. Dann sage ich, okay, ich kann 5 Bier trinken, vielleicht auch 10. Ne? Aber immer mehr kann ich nicht. Jetzt lass mich mal fertig reden. Okay, erstens. Zweitens, dann gehe ich zum Nächsten. Ich brauche ein Haus. Auch vielleicht brauche ich auch noch ein Haus am Mittelmeer. Und dann brauche ich noch ein Haus in Japan. Aber dann geht mir langsam die Zeit aus. Ja, dann kann ich auch nicht immer mehr. Also jedes einzelne Bedürfnis, das ich mir vornehme, hat sein Maß irgendwie in sich. Das einzige Bedürfnis, das ich kenne, das maßlos ist und auf das hebt ihr ab. Das ist das Bedürfnis nach Geld. Aber ein anderes gibt es überhaupt nicht, das maßlos ist. Also tut doch nicht so, als wenn man ausschließlich das Meer das Geld vom Ei wäre.
Also ich glaube nicht, dass das Streben nach Geld nur mehr ist. Also ich glaube auch, dass das Streben nach langem Leben zum Beispiel, also, oder das Streben nach einem angenehmen Leben, also ich glaube, dass das alles, also nicht nur Geld. Aber die Frage ist, wo hört man dann
und das auf? Angenehme Leben liegt rein darin, dass man immer mehr Sachgüter
hat. Nein, aber
im gesamten technologischen Fortschritt. Also das sind ja also nicht nur jetzt so plakative Güter wie Haut oder so, wäre schon gut, aber vielleicht. Aber das ist zum Beispiel auch der Gedanke der Organtransplantation. Nein, das ist der Gedanke von Medikamenten. Verzeihung, welche Pharmaindustrie ist bereit, wenn wir, also das hört sich jetzt total brutal an. Wir suchen nach einem Mittel für Krebs. Ja, wo ist der Anreiz, wenn es eh sofort wieder verteilt werden muss? Das ist tragisch, aber es scheint so zu sein, dass wenn man einfach
die Menschlichkeit.
Aber kritisch ist es nicht gerade, wenn man jetzt wirklich auf das Beispiel eingeht, ist es da nicht auch ganz im Gegenteil so, Pharmaindustrie, wenn da in Konkurrenz zueinander geforscht wird. Dann ist es doch schier zu dem, was du sagst, das soll ein Mittel für die Menschheit sein, dass möglichst bald eine gute Hilfe für dieses und jenes rauskommt. Dann ist es doch ein Widerspruch, wenn der eine Forscher oder das eine Unternehmen dem anderen seine Untersuchungsergebnisse vorenthält, damit es ein Geschäft macht. Das ist doch ein Widerspruch zu dem, was du sagst.
Sie sind doch dann langsamer. Richtig, aber wir haben sie das Gaxus Miscan oder Kaiser 5 Milliarden oder 10 Milliarden einstecken, wenn die nicht forschen können. Ja. Wir werden sagen,
wir wollen das Argument, dass das eine ziemlich bescheuerte Geschichte ist.
Ja, dann rufen Sie mal bei denen an. Also ich bin gespannt, ob es mal noch Aspirin gibt.
Von Bayern. Also, nee, aber da sagst du ja zum Zweck der Produktion, bei Glaxo oder Pfizer, sagst du doch, der Zweck dieser Pharmaproduktion ist doch der Geldzweck. Hast du selber gesagt.
Ja, im Moment.
Ja. Und jetzt hat man ja gerade sich versucht, darüber zu unterhalten, was denn eine Produktion sinnfällig ist vom Standpunkt der Konsumversorgung und nicht von der Geldversorgung.
Man kann aber sagen, ist es jetzt der Geldzweck? Und natürlich hast du ja völlig recht, wir machen einen Vorschuss von 5 Milliarden und wollen, dass sich der. Ja, natürlich, so geht es zu. Also ist es jetzt der Geldzweck oder ist es der Zweck der Menschheit, ein Wohl anzubringen?
Naja, und da ist seine Auffassung, jetzt will ich mal kurz intervenieren, dass das eine bloß der trickreiche Umweg fürs andere ist. Indem diese Unternehmen bloß an sich und ihre milliardenschwere Kasse denken. Ja, das konzipiert deine Überlegung, ja, habe ich schon richtig verstanden. Kommt aber über diesen Umweg eine Uni, hört mal die Kleingruppenarbeit auf, kommt über diesen Umweg zustande, dass die Versorgung der Menschheit mit allem Nötigen, auch mit Medikamenten, gesichert ist. Weißt du, um das Schlichteste gegen das Argument zu sagen, ein Blick in die Welt, eine Erfahrungstatsache spricht dagegen. Halb Afrika stirbt an AIDS. Ums Verrecken wollen die zitierten Konzerne ihre Medikamente nicht hergeben, weil die dort in Afrika AIDS haben, das Geld nicht bezahlen können.
Das ist kein Argument gegen Kapitalismus, sondern der Unparteilichkeit. Wir haben genug Wohlstand in einem.
Nein. Das ist ein Argument gegen die Rechnung, weil immerhin hat dein Nachbar den Gedanken vorgetragen. Die Geldgier, ich nenne es jetzt mal moralisch überhöht, die Geldgier der Konzerne ist doch bloß der Umweg, der dazu führt, dass sie die Welt mit ihren Gütern versorgen. Das ist in diesem Fall offenkundig nicht der Fall. Die enthalten ihnen das vor. Das Geld ist das, was das Bedürfnis vom Gut trennt. Das stimmt einfach nicht. Das deckt sich nicht mal mit der Erfahrung dieser Welt.
Kann man aber nicht von dem anderen, von dem, was du meinst, das so super teuer sei, kann man davon nicht trennen.
Wir sagen nicht, dass das ein Teil ist. Wir sagen bloß, dass man das vielleicht bedenken muss. Also, das ist vielleicht einfach ein Fehler in der anderen Denkweise sein könnte.
Das aber diese so Produktionsweise kann man von ihrer Umverteilungsmethode nicht trennen.
Ich würde mal sagen, der Wohlstand, der wird auf der ganzen Welt überhaupt nicht verteilt. Und deswegen wird er auch nicht möglicherweise, wenn genügend Leute dafür sind, umverteilt. Der wird deswegen nicht verteilt, weil mit der Produktion des Reichtums über die Verteilung schon längst entschieden ist. Die Produktion des Reichtums, die geht so, dass der Zweck Gewinn ist. Gewinn bedeutet, man steckt vorne was rein und was darüber rauskommt, soll möglichst hoch sein. Das zeigt jetzt aber, dass diejenigen, die das ganze Zeug produzieren, sehr knapp entlohnt werden müssen. Denn je weniger sie bekommen, desto mehr Überschuss bleibt beim Unternehmen hängen. Und das war ja Zweck der ganzen Übung. Deswegen ist über manche Sachen, also über alle entscheidenden Sachen, ist schon längst entschieden, ohne dass irgendwo ein Berg Produkte verteilt werden würde. Es ist nämlich entschieden, die produzieren, haben Geld, das nur dazu reicht, ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Und wenn man sie nicht mehr braucht, noch nicht mal das. Diejenigen, die Produkte herstellen haben lassen, die diese ganzen Waren da haben, geben sie nur her, wenn sie damit einen Gewinn erzielen. Wenn sie den nicht erzielen, dann stehen die auf Halde und verrotten, werden auf jeden Fall nicht unters Volk geschmissen. Und das heißt, auf der anderen Seite für den Konsumenten, der nicht über das Geld verfügt, was ausreichend ist, ein Produkt des Unternehmers zu versilbern, also ihm einen Gewinn zuzuspielen, der kriegt dieses Zeug nicht. Und das ist nicht Verteilung. Da ist nicht erstmal wird ein Berg Produkte produziert und dann schaut man, wie schmeißt man den unter die Leute.
Also ich glaube einfach, dass der Kapitalismus das optimale System ist, um Wohlstand zu produzieren, und aber nicht unbedingt um die Verteilung. Da bin ich vollkommen d'accord. Der Kapitalismus wird nicht zwangsläufig zu einer Verteilung. Ich will sie behalten. Kann funktionieren, muss aber nicht. Kann funktionieren, sehen wir heute. Wir haben immer noch eine breite Mittelschicht in Deutschland und wir haben immer noch sehr kaufkräftige Leute. Und muss aber nicht funktionieren. Das sehen wir in anderen Ländern, das ist klar. Der springende Punkt ist, dass man im zweiten Schritt, im Nachschritt, keinen reinen Kapitalismus ohne ein Umverteilungsinstrument braucht. Und ich sehe ein geeignetes Umverteilungsinstrument in einer richtig gelebten Demokratie, die eben entsprechend den Reichtum, der sich leider an gewissen Polen durch den Kapitalismus mehrt und andere arm hält, diesen Leuten wegzunehmen und umzuverteilen.
Ja, dann haben die ihren Anreiz aber verloren, um das Ganze überhaupt erst
einmal. Genau, der Punkt ist, vollkommen richtig.
Vollkommen richtig.
Ungerechtigkeit, und da muss ich auf John Rawls eingehen. Ungerechtigkeit sind dann in Ordnung, wenn die am wenigsten Begünstigten davon profitieren. Und genau nach diesem System funktioniert der Kapitalismus in Kombination mit der Demokratie sehr, sehr gut.
Aber schau, dein Nachbar hat doch wirklich einen schlagenden Einwand formuliert. Den könnt ihr jetzt nicht einfach unter den Tisch kehren. Einerseits sagt ihr, das private Profitinteresse, das ist der Motor, mit dem die ganze Produktion vorwärts kommt. Hast du gesagt, Kapitalismus ist die optimale Produktion. Aber bei der Verteilung, da muss man den Motor ausradieren. Da sagt er doch zu Recht, ja was jetzt? Du kannst doch nicht im zweiten Schritt sagen, das Prinzip, das die ganze Produktion auf Vordermann bringt, soll nicht gelten. Ja, dann produziert auch keiner den Zirkus. Mir wär's ja recht, dann übernehmen wir den Laden.
Selbst dann, wenn es heißt, die AKW-Betreiber sollen ein bisschen was hergeben für ihren Gewinn, dann jaulen die auf. Und die Politik, die in der Lage wäre, ihnen was abzunehmen, die weiß ganz genau, warum sie das nicht tut. Wenn man nämlich schlagkräftige Unternehmen im eigenen Land haben will, die in Konkurrenz stehen zu auswärtigen Unternehmen, dann darf man denen den Gewinn nicht nehmen. Denn der Gewinn, den die haben, der entscheidet darüber, was sie wieder investieren können, wie gut sie rationalisieren können, wie gut sie andere Unternehmen
aus dem Feld schlagen können.
Nimmst du ihnen der Umverteilung, wie du es nennst, einen Teil des Gewinns ab, dann tust du ihnen nach Maßgabe dessen, wie viel du ihnen abnimmst, ihre Konkurrenzkraft und damit ihre Durchsetzungsfähigkeit gegen die Konkurrenz schneller. Deswegen weiß jeder,
Sind wir schlecht.
Wenn die Kapitalakkumulation so stark an einzelnen Polen sein sollte, Also dann müsste sich ja eigentlich der komplette Wohlstand der Gesellschaft, also heute in den Händen von zwei oder drei Leuten halten, oder die Trennung zwischen Produktivkräften und Produktionsfähigkeiten müsste so groß sein, dass man nicht mehr die Erfolg gebracht hat, also dass wir dann heute zumindest noch fortschreiten können. Also wir haben ja jetzt seit 200 Jahren die Kapitalismus. Also, ich meine, die Arbeiterschaft kämpft seit 200 Jahren.
Was Schakal.
Es gibt vielleicht noch zwei, drei Leute, ich kenne sie nicht, die sich irgendwo versteckt haben und ganzen Wohlstand haben. Die zwei werden enteignet und dann haben wir ja die.
Also du, ich entnehme deiner Rede, dass du den fortschreitenden Antagonismus für eine Schwarzmalerei unsererseits hältst, den du jetzt ein bisschen ins Lächerliche ziehen willst.
Nein, ich meine es ernst.
Es ist nicht im Konjunktiv, sondern der schreitet voran. Und weißt du, woran du das sehen kannst, dass der voranschreitet? Überleg dir mal, wie stark die Produktivkraft in den letzten 100 Jahren gestiegen ist. Wie lange hat es früher gedauert, bis ein Auto zusammengesetzt war? Wie schnell geht das heute? Ich glaube, in 40 Minuten oder so ist ein Auto fertig. Ja. So wird auf allen Sektoren der Produktion die Produktivkraft gesteigert. Und was ist mit dem Anteil, den diejenigen, die das ganze Zeug produzieren, davon kriegen? Inzwischen 20% der Bevölkerung im Niedriglohnsektor, dass man davon keine Familie mehr ernähren kann. Ist selbst für den Mittelstand klar, da reicht ein Verdiener nicht mehr, um eine Familie zu ernähren, da muss die Frau mitarbeiten. Der Niedriglohnsektor heißt, der kann sich noch nicht mal als Einzelner von seinem Lohn reproduzieren und du hast 6 Millionen, wenn nicht mehr, die von Hartz IV leben. Und das steht in diesem Riesenberg an Reichtum, der auf eine 100-mal produktivere Weise als vor 100 Jahren produziert wird, gegenüber. Also wenn das kein fortschreitender Antagonismus ist, dann weiß ich auch nicht.
Ja, aber das ist genau das Tolle. Also ich finde es super, dass wir so eine hohe produktive Steigerung hatten. Wie du es gerade gesagt hast, weil es befreit uns potenziell von der Bürde der Arbeit. Potenziell. Was wir jetzt nicht erleben, ist, weil
es wurde gerade gesagt, warum das so ist.
Ja, sehr richtig. Sehr richtig.
Dass wir heute das Alte langsam folgen. Wir haben zunehmende Automatisierungs- und Rationalisierungsprozesse. Und das befreit uns potenziell davon, dass wir so viel arbeiten mussten, wie beispielsweise in der industriellen
Revolution. Technisch schon, da
so recht. Also brauchen wir, haben wir weniger Arbeit, die wir brauchen. Wir brauchen nicht, dass alle Menschen, alle arbeitsfähigen Menschen 40, 60, 80 Stunden arbeiten. Die Gesellschaft braucht das nicht. Und jetzt haben wir die Chance, durch ein Umverteilungsmittel eben den Leuten zum Beispiel die Existenz zu garantieren oder auch darüber hinaus ein Umverteilungsinstrument einzuführen, dass der Bedarf an Arbeitskräften senken wird und dann könnte weniger gearbeitet werden. Und es ist kein Widerspruch in den Kapitalismus, es ist ein Widerspruch zu dem, was wir heute an Umverteilungsinstrumenten haben.
Merkst du nicht, wie widersinnig so eine Argumentation ist, wenn du sagst, potenziell? Du räumst selber mit dem Argument ein. Du schaust in den Kapitalismus. Da wird rationalisiert, die Leute werden entlassen und die anderen müssen länger arbeiten. Und jetzt fügst du das Wort ein, potenziell, der Möglichkeit nach, könnte man die gewonnene freie Zeit, es kann ja in kürzerer Arbeitszeit mehr hergestellt werden, ganz anders nutzen. Die Unlogik, auf die ich dich hinweisen will, ist die: Du schreibst dem kapitalistischen Zweck, von dem du ausgehst, die Möglichkeit eines ganz anderen Zwecks zu, der damit gar nichts zu tun hat. Der Kapitalismus will nicht für die Menschen die Tagesarbeitszeit abkürzen, damit sie mehr freie Zeit haben. Aber um den kapitalistischen Zweck zu rechtfertigen. Du rechtfertigst eine Sache damit, dass du sagst, sie ist der Möglichkeit nach das gerade Gegenteil von sich. Also ist sie gut. Es ist völlig widersinnig. Noch ein Argument zur Vorstellung von Demokratie. Ich habe in der Kürze der Zeit das gar nicht hingebracht, das zu erwähnen wenigstens. So eine Wirtschaftsweise, wo die Benutzung von Arbeit nicht den Arbeiter reicher macht, sondern den, der ihn benutzt. Eine solche Wirtschaft ist ohne Gewalt keinen Tag lebensfähig. Es ist nämlich ein logischer Widersinn, dass man die Subjekte des Lebens von den Mitteln ihres Lebens abschneidet, um das elementarer zu sagen. Wenn man Leute arm macht, neben einem ständig wachsenden Reichtum, dann muss man das Eigentum mit Gewalt sichern. Da braucht es eine Polizei, die jedem Dieb hinterhersteigt. Da braucht es auch eine Staatsgewalt, die sagt, wenn die Arbeiter auf die Idee kommen, sich ihr Los nicht gefallen zu lassen, dann muss die Gewalt vorbeugen. Ein Generalstreik in Deutschland ist im Grundgesetz schon mit Notstandsgesetzen beantwortet, wenn es je dazu käme. Die Gewalt, die es da braucht, ist für das gerade Gegenteil etabliert, als das, wofür ihr meint, sie in Gedanken in Anspruch nehmen zu können. Nämlich die Ausgebeuteten mit den Früchten ihrer Ausbeutung durch Umverteilung zu beglücken. Die Gewalt, die es gibt, hält dieses Verhältnis der Ausbeutung aufrecht. Und auch das übrigens durch einen Blick in die Wirklichkeit der Demokratien leicht zu haben. Die großen Demokratien wie England, das Mutterland der Demokratie, 10 Jahre lang haben sie die Bergarbeiter verdroschen unter Maggie Thatcher, nur damit sie aufhören, in den Kohlebergwerken zu streiken und ihre Entlassungen hinzunehmen.
Wir haben keine optimale Demokratie, das ist der Punkt.
Das ist wieder dasselbe, optimal.
Ja, das ist der Punkt. Die funktioniert im Moment noch nicht so, wie sie funktionieren sollte.
Ja, du bleibst jetzt dieser Technik treu, von der ich gesprochen habe, ja?
Ja, ja.
In die Sache des Gegenteil als Möglichkeit hineinlegen, aber damit sie rechtfertigen. Verstehst du, dass mit deiner Betrachtungsweise nur Pluspunkte zu haben sind? Ich entdecke die Demokratie, ja, gewählte Politiker. Jetzt komme ich mit Margaret Thatcher und die vermöbelt die Bergarbeiter. Da sagst du, ja, das war natürlich undemokratisch. Ja, wenn ich jede Schweinerei, den die reale Demokratie praktiziert, auf das Konto undemokratisch buche, dann habe ich eine Buchführung eingeführt, in der sie nur Pluspunkte kriegen kann. Ja, was ist das für eine Buchführung?
Ja, weil man immer den idealen Maßstab angeben muss, ganz einfach. Wenn ich
nein, das tut man nicht.
Demokratie zuschreibe, ganz egal wie. Das ist ja immer eine subjektive Sache eigentlich. Dann habe ich damit einen idealen Maßstab und daran merke ich sie. Und es hat nichts mit der realen Demokratie zu tun, die ihre Fehler hat, wo gewählte Staatsoberhäupter Fehler machen, wo sie Arbeiter prügeln. Das ist ja nicht gesagt, dass alles, was in der Demokratie passiert, automatisch demokratisch sein muss. Das ist doch genau der Punkt.
Nein, schau mal. Ja, ich habe verstanden, dass du es so siehst. Ich will nur sagen, dein Argument enthält einen Fehler. Denn wenn du sagst, Demokratie ist das eine, aber der subjektive Maßstab, der an sie angelegt wird, das kann sehr variieren.
Ja,
wenn das so ist, wie du sagst, dann muss es aber auch die Demokratie, von der du sagst, da werden ganz verschiedene Maßstäbe angelegt, der eine möchte sie so, der andere so, dann muss es das Ding für sich auch geben. Und über das rede ich. Wie ist sie denn beschaffen? Und das unterstellt sogar dein Argument. Wenn du sagst, Demokratie ist das eine und das, was die vielen verschiedenen Menschen sich von ihr wünschen, was Verschiedenes, dann lass uns mal die Wünsche außen vor lassen und nur angucken, was ist Demokratie. Dann sage ich, erster Satz, Indikativ Präsens, das ist eine Herrschaftsform, wo unter Benutzung des Volkes beim Wählen ein Ausbeutungsverhältnis aufrechterhalten, am Leben gehalten wird, das ohne diese Gewalt nicht lebensfähig wäre. Ja, schau mal, wie du den Gedanken verwirfst. Du sagst, die Bestimmung von Demokratie stimmt nicht, weil dein Wunsch von Demokratie damit nicht erfüllt wird. Jederzeit.
Demokratie. Was ist Demokratie? Diese Frage kann man nicht beantworten, weil es einfach viele verschiedene Auslegungen gibt. Es gibt nicht die Antwort, was Demokratie ist, aber genau das ist das Problem. Du hast die Vorstellung von Demokratie, dass das vielleicht was mit Gleichheit zu tun haben muss. Aber es ist nicht gesagt, dass
es so ist. Das
Deutschland verwirklicht ist oder dass es überhaupt irgendwo auf der Welt verwirklicht ist. Das sage ich nicht. Das finde ich auch nicht.
Ja, aber nur weil etwas die gleiche Bezeichnung hat, heißt noch mal nicht, dass das gleiche ist. Also wenn du, okay, nehmen wir den einen, der hat diese Vorstellung von der Demokratie, und jemand anders, der hat diese Vorstellung von der Demokratie. Dann ist es nicht beides Demokratie, sondern es ist das eine Demokratie 1 und das andere Demokratie 2.
Ja, es gibt nicht die Demokratie. Was ist die Demokratie?
Genau, das ist definiert jeder für sich selber. Gut, dann nehmen wir eine dieser Definitionen und schauen uns die bezogen auf den Sachverhalt an und dann nehmen wir eine andere. Und daraus sehen wir unsere Folgerung. Also du kannst nicht sagen, weil man jetzt irgendwie, weil es eben auf dem Zahlenstrahl viele Zahlen gibt, kann ich nicht eine Zahl einsetzen und mir anschauen, wie es dann aussieht.
Ja, was hat das damit zu tun?
Ja, dass man eine bestimmte Vorstellung von der Demokratie auch anschauen kann und dann bezogen auf das, was wir dazu erreichen wollen.
Wir wollen Folgendes sagen. Es ist grundsätzlich, nehmen wir Demokratie, nehmen wir ein Wirtschaftssystem, nehmen wir irgendeinen Gegenstand, irgendeinen. Ich nehme jetzt gar nicht Demokratie, sondern irgendeinen. Es ist ein Fehler, einen Gegenstand zu betrachten unter dem Gesichtspunkt, wie sollte er sein. Es ist ein Fehler, dann kriege ich nämlich über diese Sachen nichts heraus, wenn ich ihn nur unter dem Gesichtspunkt betrachte, wie ich ihn haben will.
Du kriegst schon was über den Gesichtspunkt heraus, nämlich das wäre ein Plus sowieso, aber du kriegst heraus, inwiefern dass das, was ich da wirklich sehe, zu meiner Vorstellung nicht sein soll. Das kriegst du heraus. Passt oder passt nicht?
Passt oder passt nicht, aber du kriegst, aber okay, du kriegst aber jetzt insofern keinen Einwand, du kriegst keinen
über den
Gegenstand raus. Das heißt, du erfährst nie, wenn du das machst, dass du sagst, ich betrachte einen Gegenstand unter dem Gesichtspunkt, wie ich ihn haben will. Dann betrachtest du ja gar nicht den Gegenstand so, wie er ist und sagst, was könnte jetzt da los sein, was ist denn da los mit dem Gegenstand? Sondern dann sagst du immer, passt irgendwie, also passt zu dem, wie ich es mir denke. Aber dann kommen wir nicht weiter, weil dann sagst du, ich möchte ihn so haben, dann sagt der Nächste, ich möchte ihn so haben. Und eine Diskussion und
eine Auskunft
über die Sache wahr sein, ist, kriegst du nie.
Die ganze Argumentation ist doch von einem Widerspruch getragen. Und zwar, man sagt, oder du sagst, über Demokratie kann man immer nur ein subjektives Urteil fällen, weil man sie bloß subjektiv anschaut. Also man trifft nicht die wirkliche Demokratie, sondern immer nur ein subjektives Urteil von ihr. In dieser Aussage ist unterstellt, dass es getrennt von den subjektiven Urteilen über sie, die unterschiedlich sind, eine objektive Demokratie gibt. Denn nochmal, erstens ist das gesagt worden, wenn man sagt, man kann über Demokratie nur ein subjektives Urteil fällen, dann steckt allein schon in dem nur das Abziehbild, von dem abgezogen dann das Urteil ein nur subjektives ist. Von etwas zu sagen, man kann darüber ein nur subjektives Urteil fällen, macht doch logisch überhaupt nur so einen Sinn, wenn es das Ding als objektives gibt. Und dass du auch so denkst, das gibt es als Objektives. Das merkt man doch daran, dass du überhaupt argumentierst. Weil nimm mal an, du würdest das wirklich ernst nehmen, über alle Gegenstände der Welt. Die gibt es objektiv gar nicht. Die kann man objektiv nicht beurteilen, sondern da sagt jeder sein Zeug. Ja, sag mal, was ist dann die Basis dafür, dass man sich darüber unterhält?
Ich habe auch nicht behauptet, dass es demokratisch nicht gibt. Ich habe bloß gesagt, dass man letztendlich, dass niemand die Entscheidungshoheit darüber beanspruchen kann, was Demokratie letztendlich ist. Man ist nicht definierbar.
Dann ist es halt hilfreich anzunehmen, dass eben also hilfreich, wenn einer seinen Vorschlag bringt und man mit dem das alles durchbringt, wie gesagt.
Ja.
Aber also einer sagt zum Beispiel, alle stimmen gleichberechtigt über eine bestimmte Sache ab und wenn 50% der Mehrheit dafür sind, dann ist das beschlossen. Also ist das jetzt so, also Demokratie 1, dann schaut man sich die bezogen auf das, was ihr jetzt alles erzählt habt, an. Dann kommt der Nächste, der sagt, Demokratie ist, wenn einer alleine absagt, wo es lang geht, und dann schaut man sich das wieder
an. Ja, aber deine Kollegin, deine Nachbarin bewegt sich mit dem letzten Argument, vielleicht prüfst du das nochmal, in einem alten Zirkel der Philosophie oder Erkenntnistheorie. Du sagst, jeder kann nur einen Vorschlag machen. Ein gesichertes Urteil ist nicht zu haben. aber das soll sicher sein. Ne? Du bist der Einzige, der beansprucht, was sie allen abspricht. Dass kein sicheres Urteil zu haben ist. Das gilt aber wie des Armen in der Kirche. Das hebt sich selber auf, so ein Urteil, will ich damit sagen.
Das würde ich so nicht unterschreiben.
Das verstehe ich schon, aber du kannst es dir ja mal zu Herzen nehmen. Ja, sag mal, und willst du nicht vielleicht da, wie ist es mit dem Lesekreis? Bist du ein Interessent, der da einsteigen will? Bist du? Hast du eine E-Mail und eine Telefonnummer?
Ja.
Trägst du dich ein? Wir verständigen uns dann per Mail oder Telefon über Beginn und Raum.
Okay.
Und damit das Ding in Fahrt kommt, brauchen wir noch mehr Interessenten. Ne? Sonst stimmt die Proportion von Schulung und Schulungsmachern und Teilnehmern nicht.
Ja, also die katholische Definition der Wahrheit ist ja die Mann und der
Schlüssel. Definition der Wahrheit.
Also der gerechtfertigte wahre Schlüssel. Ja. Aber gut, das ist eine ganz andere Debatte. Ich meine, der Punkt ist, was. Ich weiß nicht, ob wir uns da erkunden, können wir nicht ganz verstanden. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass wenn es der real existierende Sozialismus ist, genauso wenig ein Gegenbeispiel, dass es den, oder ein Beispiel dafür, dass die Planwirtschaft nicht funktioniert, genauso wenig wie die real existierende Demokratie ein Gegenbeispiel dafür ist, dass die Demokratie in der Unterteilung des Menschen.
Schau mal her, du sprühst vor Einfällen. Aber, ja, aber überhörst dabei das Gesagte. Ich habe mich nicht darüber beschwert, dass der Kapitalismus nicht funktioniert. Ich ärgere mich darüber, dass der so gut funktioniert, zum Schaden der meisten. Aber weil du so viel Widerspruch einbringst, wärst du ja vielleicht auch ein Kandidat, der in diesen Lesekreis ansteigt. Dann können wir uns nämlich mal in aller Ruhe aussprechen, und nachprüfen, was hat der alte Marx da hingeschrieben, wie fasst man das auf und wie lautet dein Widerspruch. Und da kannst du deine Nachbarn gleich mitbringen, dann machen wir eine Paketlösung. Wie? Ja, komm, tragt euch da ein und dann, ja.
Ich habe noch eine Frage stellen. Also, gerne. Weil ich habe den Marx, also nur Kartagenweise und auch, muss ich jetzt...
Da haben wir schon. Alles aus dem Zusammenhang.
Nein, es gibt, ich kann ja sagen, nö. Also Zahlen, tut mir leid, Zahlen ist klar.
Na, irgendwann muss man auch mal Schluss machen mit diesem Bruchstückhaften zur Kenntnis nehmen der großen Weltliteratur. Das gehört sich mal am Stück studiert mit Ruhe und Muße. Hier habt ihr die Gelegenheit, da tragt euch da ein.
Ja, ich habe jetzt noch eine theoretische Frage, die würde mich stark interessieren. Habe auch diesen Adam Smith gelesen. Den habe ich komplett gelesen. Und mir ist bei Marx immer wieder vorgekommen, dass eigentlich die viele Gemeinsamkeiten haben. Und hier ist es folgendermaßen vorgekommen, dass Marx eigentlich diesen Kapitalismus, der findet den an sich, naja, das sind sehr schlechte Sachen, was da alles so passiert, aber an sich ist er nicht toll. Weil er, das kommt ja, der schafft ja unglaubliche Wertschöpfung, ja. Und dann am Ende, wenn sich diese Wertschöpfung, also weil der Kapitalismus erholt sich ja aus jeder Krise, genauso wie bei Adam Smith. Also der Kapitalismus geht ja nicht kaputt. Also es geht mal auf, dann kommt die Krise, aber ein paar Unternehmen überleben. Das sind ja diese Akkumulationspunkte, wo sich dieser Wohlstand dann sammelt. Also bei Smith geht es ja nur aufwärts, bei Marx sind es keine Krisen, aber es geht immer wieder höher. Und da wollte ich eigentlich nur fragen, ob sich der eigentlich nur diesem Zweck bedient. Also ich finde es unglaublich toll, dass wir ein unglaublich hohes Wohlstandsniveau erreicht haben, dass das nur noch 3-4 Leute sind, die schieben wir weg und dann haben wir unsere tolle Gesellschaft.
Ich verrate dir jetzt einen Gedanken über Adam Smith, aber nur einen, den Rest gibt es dann in der Schulung. Adam Smith hat ein Buch geschrieben, das heißt Inquiry on the Wealth of Nation. Der schreibt eine Untersuchung über den Reichtum der Nation. Dieser Titel zu dieser Zeit damals hat für sich schon Größe. Der will nämlich den ganzen Unfug der modernen Volkswirtschaftslehre, Knappheit, das will der gar nicht wissen. Der entdeckt, Kapitalismus entsteht zu seiner Zeit, Reichtum entsteht. Und er fragt sich, wodurch eigentlich? Und weißt du, warum der Schmidt damals sich das fragt? Der hatte zu seiner Zeit mit Ökonomen zu kämpfen, die hießen Physiokraten. Kannst du bei Marx nachlesen. Und die haben die Theorie vertreten, die Physiokraten. Sie waren Theoretiker des Feudalismus, da wurden die großen Pachtländer bewirtschaftet. Der einzige Reichtum der Gesellschaft haben die... Nein, die Physiokraten haben gesagt, der einzige Reichtum der Gesellschaft kommt aus dem Boden.
Ja, nein, aber ihr habt es müsst auf die Arbeitsteilung.
Der sagt die Arbeit, nicht die Teilung. Der Schmidt sagt, die Arbeit ist es. Das hat er mit dem Marx gemein. Und sie entzweien sich später mal über manche Bestimmungen. Aber das, was ihr so bekämpft, wenn du schon Verehrer von Adam Smith bist, das hat der gegen die Physiokraten eingewandt. Er hat gesagt, die spinnen. Der Reichtum kommt nicht aus dem Boden. Das sieht im Feudalismus so aus, wo der ganze Boden den Fürsten gehört. Und kein Arbeiter oder Fronarbeiter irgendwas aus eigener Freiheit wirtschaften kann. Ja, da sieht es so aus wegen des Eigentums am Boden, als käme aller Reichtum aus dem Boden. Jetzt gibt es die ersten Manufakturen und die bauen Kutschen und Nadeln und da gibt es private Kapitalisten. Ja und? Da ist Schluss mit dem Boden. Wo kommt's her? Aus der Arbeit. Das hat der Schmidt aufgeschrieben. Und wie das weitergeht, gibt's dann in der Schule.